Ja, schönen guten Morgen.
Ich finde das so schön, gerade unsere Gebetsgemeinschaft, weil es da ja als erstes auf was Bestimmtes ankommt, das ich gleich noch ansprechen werde. Ich habe ja vor 3 Wochen schon mal was über das Gebet gesagt, verschiedene Aspekte, auch einen Beipackzettel ja ausgeteilt. Da hieß es dann, Gott erhört Gebet. Wir sollen Vertrauen, Glauben haben, zu die Zusagen Gottes. Beständig anhalten, unermüdlich beten, wie Peter es auch schon wieder angesprochen hat heute. Und dann, wir dürfen sogar eindringlich, zudringlich, flehentlich sein. Ich sag mal so, du darfst Gott im Gebet vor Schienbein treten. Nun mach mal. Dankbarkeit und Lobpreis allerdings sind auch sehr, sehr wichtig. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, wer nicht hört, wird nicht erhört. Es gibt auch Gebete, die nicht erhört werden. Und dann gibt es noch die Bußgebete. Als erstes will ich aber heute mal abheben, ich habe es nochmal das Vaterunser hier ausgedruckt. Insbesondere Vers 9, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Ist es das, womit unsere Gebete anfangen? Anbetung? Psalm 141, Vers 2 als Beispiel. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet. Das erheben meine Hände als Speisopfer am Abend. Ihm als allererstes mal sagen, wenn ich im Gebet komme, das bist du für mich. Natürlich, wenn du irgendwo unterwegs bist und Stoßseufzer hast, dann hast du das nicht als erstes auf der Zunge. Weiß Gott aber auch. Will er auch so haben. Aber ansonsten, wenn wir uns die Zeit nehmen, dann auch zum Gebet, dann sag ihm erstmal, was er dir bedeutet, wie großartig er ist, die Souveränität. Und das Zweite dann, Gott im Gebet suchen, so wie Daniel es getan hat. Ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Oder in 1. Chronik 16, Vers 11, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Und im Psalm 105 das gleiche nochmal, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Dann sollte uns klar sein, wir beten zu einem treuen Gott. Psalm 69, Vers 14, ich aber richte mein Gebet an dich, Herr, zur Zeit des Wohlgefallens. Gott, nach der Größe deiner Gnade, erhöre mich durch die Treue deines Heils. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er hat ein Versprechen gegeben, er hat einen Bund mit uns geschlossen, den hält er, auch wenn wir ihn nicht halten. Psalm 102, Vers 18, wenn er sich zum Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat. Er wendet sich uns zu. Kein Gebet fällt unter den Tisch, egal wie du es formuliert hast. Oder Psalm 143, ein Psalm von David, Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen, erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Und der Psalm 69 ist vielleicht vielen bekannt auch als ein Leidenspsalm. Nochmal der Vers 14, ich aber richte mein Gebet an dich, Herr, zur Zeit des Wohlgefallens. Nicht mein Wohlgefallen, das Wohlgefallen des Herrn. Im richtigen Augenblick, dann, wenn ich es brauche. Gott, nach der Größe deiner Gnade, erhöre mich durch die Treue deines Heils. Das ist Gott, das was für uns tut. Dann gibt es dann sehnsüchtige Gebet. 2. Korinther 9, Vers 14. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Und dann das erinnernde Gebet. Psalm 10, Vers 12. Steh auf, Herr. Gott, erhebe deine Hand. Vergiss nicht die Elenden. Mose hat es ja auch getan. Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Und wir wissen bei Mose, geh mal runter, die laufen wieder Berserk da unten, haben wieder nichts mit mir zu tun. Ich tue die jetzt weg. Wenn du die wegtun willst, dann tu mich als erstes weg. Nee, das mache ich nicht. Das war Gottes Antwort auf Moses Gebet. Wenn du die vertilgen willst, dann vertilg mich mal als erstes. Aber Gott hat den Bund gemacht. Du sollst sie aus Ägypten führen. Du sollst sie ins gelobte Land führen. Von diesem Bund ist Gott nicht abgewichen. Also hat er sogar auf Mose gehört. Du hast doch gesagt, ja, was wird der Abraham innerlich gedacht haben, als er Isaak hätte opfern sollen? Es steht nichts da. Aber er hat sich bestimmt daran erinnert. Ist das der Gott, der zu mir gesagt hat, mehr als der Sand am Strand des Meeres soll das Volk sein? Ja, und dann, wie geht es uns manches Mal? Verzagt, hoffnungslos. Ich muss euch gestehen, in der Vorbereitung dieser Predigt über das Gebet. Gebet ist ein riesiges Thema. Ein riesiges Thema. Und dann zu organisieren und zu ordnen und so weiter. Und dann verzage ich auch manchmal, bin hoffnungslos. Ich denke, die Geschwister sollen was davon haben, es soll Ordnung sein. Ja, aber ich meine, es soll Ordnung drin sein. Was denkt Gott darüber? Weiß ich nicht. Und da will ich schon mal das Erste jetzt sagen, bevor ich die Verse lese. Ich finde das so toll, dass mal jemand gesagt hat auf einer Freizeit in Brake, als Heinz Weber Senior darüber sprach, mit Gott in Kontakt zu sein, so wie Peter es auch ausgeführt hat. Er hat gesagt, und ich denke, das Gebet ist auch sowas. Es ist wie ein Pantograph, diese Scherenmechanik des Stromabnehmers an der Oberleitung. Soll ausgefahren sein. Und dann ist Kontakt da. Das ist Gebet. Und wie dann jemand sagt, ach du liebe Zeit. Ich komme mir immer vor wie eine Dampflokomotive. Prustend, zischend, muss immer alles selber ziehen. Nein, nicht notwendig. Gebet des Verzagten. Ich aber, als sie krank waren, kleidete mich in Sacktuch, ich demütigte mich mit Fasten meine Seele. Ach, dass mein Gebet in meine Brust zurückkehrte. Da kämpft jemand drum, dass er beten kann. Das ist das Verzagtsein mit dem Gebet. Ich kann's nicht. Ich bin noch beeindruckt, auch immer wieder mal von Schwester Gräb, die Frau von Walter Gräb, der ja in der Sinti-Mission war, in Wuppertal. Und wie sie darüber gesprochen haben, auch, dass jemand verzagt war, aber so verzagt eben, dass er noch im Alten verhaftet war. Er war noch, war eine Frau, die war noch praktisch in dem Okkultismus verhaftet. Aber sie war verzagt, sie war hoffnungslos, sie hatte Angst. Und sie haben sie zum Gebet angeleitet und sie konnte nicht. Kam immer nur ein Hauch, bis es dann durchbrach. Und was zählt es? Psalm 102, Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist, seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Ausschütten. Verzeih's mir bitte. Ich nehme kein Blatt vor dem Mund. Ich weiß, dass es viele nicht mögen und viele nicht können. Klage vor dem Herrn ausschütten. Jugendsprache, Umgangssprache, auskotzen. Es ist nichts anderes. Als meine Seele in mir verschmachtete, der Jona, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Der ist auch verzagt. Warum? Und hier komme ich jetzt zu einem Punkt auch, der mich als Lehrer auch immer wieder beschäftigt hat. Jona sagt, ja, ich weiß ja, dass du gnädig bist. Meckert an Gott rum. Gut, das können viele Leute. Das habe ich auch das letzte Mal gesagt schon. Das kann man ganz gut. Was für ein Schiedwetter. Kann das nicht mal anders sein? Und dann habe ich ja das Beispiel ja gebracht. Hast du schon mal jemand gesehen, der hier in Bremen bei strahlendem Sonnenschein aus dem Flugzeug steigt? Knackig braun gebrannt. Nach 3 Wochen Mallorca unheimlich gut erholt. Und der fängt an zu meckern und zu schimpfen. Was ist das für ein Gott, der sich herablässt mich so gut, dass ich mich so gut erhole? Dass mein Laden so gut gelaufen ist, dass meine Angestellten 20% mehr Umsatz gemacht haben. Was soll das? Schon mal gehört? Nein, ich nicht. Das andere, das hört man. Ja, herzlich gerne. Aber das hat dann auch wieder was damit zu tun, wie dankbar sind wir eigentlich. Aber als Lehrer habe ich auch schon so manches Mal gedacht, sag mal, geht's dir noch gut? Du denkst so manches Mal, du müsstest Gott noch Nachhilfeunterricht geben. In meiner Zeit an der Bekenntnisschule hat es mir immer wieder wehgetan. Ich meine, ich bin nicht so didaktisch die hellste Kerze auf der Torte gewesen, in so vielen Dingen auch nicht so gut organisiert. Manches habe ich nicht so schnell begriffen. Aber eins musste ich immer. Da oben sitzt der Souverän. Der alles in der Hand hat. Und dem muss ich alles überlassen. Und ich habe es selber noch gemacht. Hing ja damit zusammen, ich habe es letztes Mal auch gesagt, mit meiner eigenen Biografie. Ich wollte mich beweisen. Ich wollte mich beweisen. Habe nichts gegolten oder wenig gegolten bei meinem Vater. 20 Jahre lang immer wieder hinterfragt und irgendwann habe ich es dann geglaubt. Und musste mich freischwimmen, bis heute. Das habe ich nur durch Jesus erfahren. Und ich bin auch konfrontiert, was heißt nicht konfrontiert, Kontakt zu einem Menschen bekommen, er ist 80 Jahre alt und musste hören, dass er eben sich auch heute noch immer definieren muss und profilieren muss. Warum? Weil er früher keine Anerkennung bekommen hat. Jesus ist meine Anerkennung, Gott ist meine Anerkennung. Und dann, wenn der akademisch gebildet ist, dann bist du in der ganz großen Gefahr. Die Bockfrommen, die kosten das dann immer ganz schön aus. Muss man auch dazu sagen. Die sagen, ja, die Gebildeten, die haben es ja so schwer mit dem Reich Gottes. Jein. Die Leute, die sowas sagen, die beharren oftmals auf diesem Standpunkt. Die dürfen auch noch was lernen. Aber es ist wirklich so, du hinterfragst unwahrscheinlich viel. Und ich habe es traurigerweise auch gemerkt in meiner Zeit an der Bekenntnisschule, dass immer wieder so viel hinterfragt wurde. Dass nicht einfach gesagt wurde, ich verstehe es nicht, jetzt hilfst du mir. Ich sehe das menschlich, von meinem Intellekt her sehe ich das so und so, aber ich muss doch. Nein, du musst als erstes mal einen Kontakt herstellen, Pantograph ausfahren. Du fragst doch auch sonst, oder deine Kinder haben dich doch auch immer wieder gefragt. Vati, darf ich das? Papa, darf ich bitte da und da hingehen? Wie oft habe ich geplant und bin losgelaufen? Und Ilse und ich, wir haben da auch schon Rückschläge erlitten, weil wir nicht vorher gefragt haben. Vater, was sagst du dazu? Aber der selbstbestimmte Mensch, der meint ja immer, er könne das so ohne weiteres tun. Der könne mit seinem Intellekt dann auch noch tatsächlich Gebet ersetzen. Und deswegen habe ich hier hingeschrieben, ora et labora, das lateinische Sprichwort, bete und arbeite. Und dann dieses, arbeite, als ob alles Beten nichts nützt und bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Auch da sage ich jein. Das Gebet ist immer noch das Wichtigere, das Schwerwiegendere, das, was trägt. Und deswegen sollen wir dranbleiben am Gebet. Peter hat es ja schon gesagt, dieser ganz wichtige Vers, betet ohne Unterlass. Oder in 1. Thessalonicher 1, Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig. Dranbleiben, füreinander zu beten. Dranbleiben, zu beten für unsere ungläubigen Angehörigen. Tue ich seit 1978, hatte ich noch nichts getan. Aber wisst ihr, ich vertraue einfach darauf, was mein alter Bruder in Freiburg gesagt hat. Du, deine Gebete. Du erinnerst dich an die Hochzeit von Kana. Ich habe es letztes Mal auch schon erwähnt. Diese großen Gefäße mit dem Wasser drin und mit dem Wein drin. Die sind leer und Gott sammelt alle deine Gebete da drin. Und wenn es dran ist, dann schüttet er die alle auf die Erde. Und dann wirken sie. Aber es wird erstmal gefüllt, dieses Gefäß. Und das ist das, wo ist unsere Geduld dann auch? Wenn ich nur dran denke, unser menschliches Denken. Wir denken, viele Dinge sind möglich. Oder wenn ich nur daran denke, Ilse war Kinderkrankenschwester, ist Kinderkrankenschwester. Ich war Bundeswehrsanitäter. Lena hat medizinische Bildung. Bei Krankheit. Ich bibber jedes Mal, wenn ich für Kranke bete. Ich sage, Herr, tu ein Wunder. Bitte heile du. Und dann rattert es da hinten, was das alles bedeutet, diese medizinischen Zusammenhänge. Geht doch gar nicht, so eigentlich unmöglich. Kann doch gar nicht sein. Doch, Gott kann. Vertraue ich ihm. Und wenn ich nur dran denke, wenn ich zurückblicke, wie treu Gott auch ist, wenn man dran bleibt. Es gibt ja heute auch immer noch, ich sehe mir bitte den Ausdruck nach, weil es mich zornig macht, auch innerlich diese Bockform Leute, die die beiden Kindergebete belächeln und sagen, ach, das ist ja eigentlich nicht so und so weiter. Meine Mutter hatte nichts mit Gott am Hut. 1943 waren die in Remscheid ausgebombt. Sie hat gesagt, du musst dir vorstellen, dass eine große Dose Stecknadeln hat und lässt die praktisch auf Steinboden fallen. So war es, als wir unten in unserem Gewölbekeller saßen und über uns die Phosphorbomben aufs Dach fielen. Und mein Vater hat gesagt, er hat viel zu tun gehabt damit, ihr das klarzumachen, dass Gott existiert. Sie hatte immer Schwierigkeiten. Aber wisst ihr, was sie mit mir gemacht hat? Die beiden Kindergebete. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und das andere, ich bin klein, mein Herz mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Hat Jesus das Gebet erhört? Lothar? Brauchen wir nur nicken, ne? Es wäre nicht passiert. Bin mir 100% sicher, dass es mitgeholfen hat. Bei meiner Bekehrung. Und dann kann man auch sagen, wie Paulus, darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Es tut was, aber wir müssen uns ausstrecken. Das gottsuchende Gebet. Ich danke Gott, dem ich von meinem Voreltern her mit meinem reinen Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Frag nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Gesicht, Angesicht beständigt. Ich spare mir jetzt die beiden weiteren Verse. Unablässig. Sie blieben beständig im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, im Gebet. Wie geht denn das? Wenn ich mal überlege, Gemeinschaft. Ich habe vor kurzem auch wieder über den Elia gelesen. Ich allein bin übrig geblieben. Und Gott sagt, 7000 weitere. Was war da? Er war verzagt. Er ist abgehauen vor der Isabel. Ist ja ganz klar, die hat ihn ja einen Kopf kürzer gemacht. Wir sehen das in 1. Könige 9, Kapitel 19 ist es zu lesen. Aber Gott hat sich zu ihm gestellt, er hat ihn versorgt. Brotfladen gekriegt, auf heißen Stein gebacken. Die waren noch warm. Sogar ein Stück weit verwöhnt worden. Gott hat sich zu ihm gestellt, er war treu. Was hätte er gut tun können? Und es ist so etwas, was mich immer so dauert, wenn ich an die Geschwister in Nordkorea denke, die teilweise jahrelang nebeneinander leben und wissen nicht, dass sie gläubig sind. Möge doch, vielleicht können wir auch dafür beten, wenn wir für diese Geschwister beten, dass Gott ihnen den Geist eingibt, dass sie einander erkennen, ohne dass sie einander Zeugnis gegeben haben. Damit sie sich verbunden wissen. Gemerkt habe ich das mal, dass das geht, ist auf einem, als ich mal nach Großbritannien geflogen bin und Flug hatte Verspätung. Ich habe mich mit einer Frau unterhalten und so die ganze Art und Weise. Ich habe gedacht, ob das eine Schwester ist? Und dann kam ich darauf zu sprechen und sagte, ja, glaube ich auch. Sie auch, ich habe es gemerkt, da ist was anders. Lasst uns doch dafür beten, dass wir auch einander erkennen und aufeinander zugehen können. Denn es kommt die Zeit, da wird es schwierig werden für uns. Machen wir uns bitte schön nichts vor. Alles um uns herum, was passiert, guckt mal in Matthäus 24. So ihr hören werdet vor Kriegen und Kriegsgeschrei. Es wird alles zunehmen. Wir leben in der letzten Zeit. Also was ist das Wichtige? Pantograph immer schön an der Oberleitung lassen. Verbindung zu Gott suchen. Alle Zeit, jeden Augenblick. Nun, wie kann man das machen? Ich finde es schön, dass Ilse und ich wirklich ein geregeltes Gebet haben. Zu einer bestimmten Zeit am Tag. Dass wir morgens die Zeit dafür nehmen. Noch abends als letztes. Es gibt also das Gebet, man kann nicht wirklich alle Zeit beten, man muss ja auch noch arbeiten. Wenn man sich das überlegt, betet unablässig, ja heißt, muss den ganzen Tag auf den Knien durch die Gegend rutschen. Nein, natürlich nicht. Aber versuch doch mal, wenn du es noch nicht gemacht hast, dir geregelte Gebetszeiten zu nehmen. Einen gewissen Zeitpunkt am Tag oder eine gewisse Zeitspanne am Tag, wo du ganz einfach sagst, das gehört meinem Herrn im direkten Kontakt, in der Unterhaltung mit ihm. Unterhaltung, keine Einbahnstraße. Anbetung zuerst, das bist du für mich. Dann öffnet sich nämlich mein Herz auch, dass er was zu mir sagen kann. Ich finde es nicht so schön, ich habe das früher natürlich auch gemacht. Gebet wie eine Einkaufsliste, ne? Abarbeiten. Nein. Auch heutzutage. Ich habe meine Gebetsliste, die habe ich verinnerlicht. Aber manches Mal ist es auch so, dass Dinge so mir so wichtig werden, dass ich am Ende des Gebets, der geregelten Gebetszeit sage, und was ich dir aber jetzt nicht gesagt habe, Herr Jesus, bitte denk du dran, du weißt, was es ist. Im Augenblick sind mir wichtig unsere Geschwister in den Überflutungsgebieten, im Ahrtal. Sind Menschen zu Schaden gekommen, haben alles verloren, unter Umständen Geschwister, auch Angehörige verloren. Einmal für die Geschwister beten, aber auch für die anderen Menschen dort. Südeuropa, die Waldbrände, liegt mir auch auf dem Herzen. Wie viele Geschwister in Afghanistan haben jetzt Angst? Dann lasse ich mal was anderes weg. Darf ich. Aber die Zeit, die Gebetszeit, die steht fest. Und dann das gemeinsame Gebet. Wenn es nicht mit dem Partner ist, dann doch aber mit den Geschwistern, dass wir uns zusammenfinden. Ich muss von meiner Schande gestehen, ich bin kein großer Meister, wenn ich mit Geschwistern zusammen bin und wir gehen auseinander, dass wir sagen, wir sprechen jetzt noch ein Gebet zusammen. Wir laufen auseinander. Was ist das denn? Ich schäme mich inzwischen dafür. Aber glaub bloß nicht, dass es schon besser geworden ist. Und auch das weiß Gott. Und dann gibt es das spontane Gebet. Ganz schnell. Herr, du weißt, das ist jetzt im Augenblick dran. Ich habe die Beispiele auch schon mal erzählt. Aber wenn ich nur daran denke, es waren vorbereitende Gebete, jetzt auch, als wir abgebaut haben in Norddeich, aber auch spontanes Gebet. Ja, hilf uns bitte jetzt, dass wir im Trockenen abbauen können. Es muss trocken sein, um Vorzelte abzubauen, sonst hast du Schweinerei beim Einpacken und setzt Spark und Sporen an. Am Sonnabend konnten wir trocken einpacken und am Montag konnten wir trocken einpacken. Und dann hat es wieder geregnet. Und das spontane Gebet, was ganz Profanes. Man geht ja im Wohnwagen nicht immer auch zur Toilette, sondern auch ins Waschhaus. Ja, was machst du denn, wenn es dann so am Regnen ist? Und du musst dringend. Ja, ich müsste es dringend. Selbst mit meiner Regenjacke würde ich noch nass werden. Wolke weggeschoben, Sonnenschein, Regenpause, zum Waschhaus flitzen, wieder zurückkommen, nächste Wolke kommt, es geht wieder los. Ist euch das zu profan? Ist euch das zu respektlos? Fragt doch mal euren Herrn, ob er das respektlos findet. Wenn du es respektlos findest, hast du ein Problem mit dir selbst, aber nicht mit Gott und nicht mit mir. Gebet darf auch gestammelt werden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wirklich stammelndes Gebet, es ist ohne Worte. Man weiß nicht, was man sagen soll. Man verhaspelt sich, man stottert. Also wenn ich nur dran denke, ich habe so einen richtigen Kontrast vor Augen. Als ich Pia 2006 in den Staaten besucht habe und wir waren sonntags im Gottesdienst, da war auch ein Gast da, der war wohl für die Region, wie soll ich sagen, so ein geistliches Oberhaupt. Und als der gebetet hat, habe ich gedacht, wow, das war so getragen. Das war wie so eine Präsidentenansprache. Ich musste hinterher sagen, Herr, vergib mir. Ich gehe mal davon aus, dass er es ehrlich gemeint hat. Kam ein bisschen komisch bei mir an. Und dann denke ich noch dran, in Hohenloischen, wo ich auch einen Teil meiner Lehrerausbildung gemacht habe, ein Schülergebetskreis. Und da war ein Junge, der hat Hohenloisch gebetet. Hohenloisch. Hat nicht bildste nix, ne? Das hat nur gemacht. In seiner Sprache, teilweise auch stammelt. Worte suchend hat er gebetet, dieser Schüler. Und hinterher, ich habe gedacht, ich war innerlich erbaut und habe gesagt, das hat mein Herr gehört. Und das wird er auch beantworten. Also egal, wie du betest, egal was du denkst über das Gebet, wenn du denkst, ich kann das nicht, ich kann nicht unablässig beten, oh, ich habe doch keine Worte, ich bin noch nicht so gut gebildet, dass ich das richtig kann. Du sollst beten, wie dir der Schnabel gewachsen ist, du sollst beten, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Zuerst anbeten, da bleibe ich bei. Aber dann darfst du schimpfen, dann darfst du meckern, dann darfst du dich in Worten ergehen, tut es aber nicht, wie Peter auch gelesen hat, mit vielen Worten. Das kannst du im Kämmerlein machen. Bis das Herz voll ist, es geht der Mund über, sagt man zwar über das Zeugnis, aber auch übers Gebet kann man das sagen. Bin schon alleine gewesen im Gebet und habe wirklich 5 Minuten lang immer ins gleiche Loch reingemacht, wie man so schön sagt. Es war mir egal. Mein Herz war so voll. Ich habe so gelitten unter einer bestimmten Angelegenheit, dass ich gesagt habe, ich werde nicht fertig damit. Ich schäme mich so vor dir. Ich will endlich damit klarkommen. Wir brauchen nicht zu denken, ich verschwende Gottes Zeit. Das ist es nämlich nicht. Und was ist dann wichtig? Betet ohne Unterlass. Betet beständig. Bleibt im Gebet. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich vergesse es immer wieder, dann habe ich so viel zu tun. Dann kommt mir dies in den Sinn, jenes in den Sinn. Ja, dann bete bitte darum, dass du beständig im Gebet bleiben kannst. Dann bete darum, wie der eine hier auch, wie es heißt, der Verzagte, dass der Gebetsgeist wieder in mich kommt. Wenn du so weit unten bist, dass du es fast nicht kannst, wenn du so viel um die Ohren hast, dass du es fast nicht kannst, dann bete darum und sag, ich will beten. Ich will ein Beter sein, durch und durch. Übrigens, so die letzten Passagen, die predige ich mir gerade auch selber. Glaubt man nur nicht, dass ich so weit bin. Aber ich werde euch darin unterstützen, dass ihr unablässig im Gebet bleibt. Und ihr werdet mich auch darin unterstützen, im Beten, dass ich unablässig im Gebet bleibe. Nennt man Gemeinschaft. Apropos Gebetsgemeinschaft. Ich sage jetzt einen ganz furchtbaren Satz. Die Besetzung der Gebetsstunde ist ein Ausdruck für den Zustand der Gemeinde. Eine schlecht besuchte Gebetsstunde ist ein Armutszeugnis. Ihr Lieben, dazu stehe ich. Ich sage es mir aber auch selbst. Vielleicht können wir das ja mitnehmen und was dran ändern in der Zukunft. Bleibt im Gebet. Ich will mit euch im Gebet bleiben. Lasst uns darin Gemeinschaft haben. Ich spreche zum Abschluss ein Gebet. Herr Jesus, du weißt ganz genau, dass alles, was ich vorbereitet habe, alles, was ich gedacht habe, ohne dein Gebet, geht's gar nicht. Und ich schäme mich eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin. Wie ein Blinder vom Sehen zu reden, wenn ich übers Gebet spreche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur, wenn wir das auch aussprechen, nur, wenn wir auch da dranbleiben, nur, wenn wir auch da dran gehen, dann wird's ein Stück. Dann antwortest du. Dann erfüllst du uns. Dann bekommen wir Freude. Und dann kann auch in Verzagtheit Freude bleiben. Dann kann auch in allem Zweifel Freude bleiben. Da sind wir wie eine gespaltene Persönlichkeit. Die eine Seite freut sich, die auf dich schaut. Und die andere ist traurig über die Umstände, die uns umgeben. Aber dennoch danke, dass du da bist. Und bitte leit uns zum Gebet an alle Zeit. Amen.